Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Einen schönen guten Morgen hier auf dem blauen Sofa auf der Leipziger Buchmesse. Es ist Sonntagmorgen. Eigentlich ist jetzt natürlich Zeit für den Kirchgang, wenn man das mal aus christlicher Sicht betrachtet. Vielleicht aber auch huldigen wir ansonsten ungefähr tagtäglich alle derselben Religion, wenn wir den Computer anschalten und wenn wir unsere Smartphones anmachen und uns mit all der ganzen digitalisierten Welt beschäftigen. Am Anfang war die Information. Digitalisierung als Religion heißt das Buch des Historikers und Politikwissenschaftlers Robert Feustel. Und darin findet er unter anderem auch eine ziemlich klare Antwort auf die immer wieder gestellte Frage: Ist es so, dass künstliche Intelligenz irgendwann sehr, sehr menschenähnlich wird oder sogar die Intelligenz des Menschen übersteigen könnte? Herzlich willkommen, Robert Feustel.
Hallo.
Ja, dieses Buch, der Buchtitel am Anfang war Die Information, ist ein Zitat. Das haben Sie sich nicht selber ausgedacht. Wer hat denn am Anfang war die Information gemacht?
Das sind so Informationstheoretiker, die in den letzten 50 Jahren Rechner erfunden haben, das muss man schon so sagen, und angefangen haben, die Welt in Informationszirkulationsbildern zu verstehen, also alles zu zerlegen in letztliche Nullen und Einsen. Ja, die einfachste Differenz, die Computer unterscheiden können, eigentlich die einzige Differenz, die sie unterscheiden können, sind Nullen und Einsen. Und weil sozusagen die Informationstheorie sehr weitgreifend ist und sehr viele Sachen zu beschreiben glaubt, also den Menschen, die Welt, nicht nur Rechner, kamen ein paar von den Theoretikern auf die Idee, sozusagen diese Bibelstelle umzuformulieren und zu sagen, nee, nicht am Anfang das Wort, sondern am Anfang die Information, weil die allem zugrunde liegt. Das meinen die relativ ernst. Ich habe es natürlich als Zitat aufgenommen, weil mir das ein bisschen übergriffig vorkommt, sozusagen aus dem Funktionieren der Rechner heraus gleich eine ganze Weltbeschreibung ableiten zu wollen.
Sie nehmen in Ihrem Buch ganz viel Bezug natürlich auf den Begriff vor allem der Information. Mhm. Und das können wir, glaube ich, auf dem blauen Sofa jetzt nicht so ganz einfach zusammenfassen, was aber super interessant ist, weil auch teilweise Übersetzungsfehler aus dem Englischen Communication mit übersetzt in Information und die Frage, was ist denn eigentlich Information und was genau ist eine Informationsgesellschaft? Bleiben wir vielleicht bei dem religiösen Anteil, den Sie ja hier aufwerfen und in den Raum stellen. Was ist denn das quasi Religiöse, mit dem wir und unter dieser Überschrift Informationsgesellschaft den Daten, die uns umgeben, begegnen?
Ja, das ist natürlich eine kleine Provokation, der Titel. Ne? Digitalisierung als Religion ist als Nadelstich gemeint. Es geht nicht um eine Religion als Institution, als Kirche, das darf man nicht missverstehen, aber es geht darum, dass die Informationstheorie, die uns alle relativ weit beschäftigt, also das mag man vielleicht gar nicht so genau mitbekommen, an welchen Stellen die uns alle infiltriert hat, möchte ich sagen. Also wir fangen alle an, unser Gehirn als Rechenmaschine zu verstehen ganz oft. Es gibt ganz viele Metaphern, die den Menschen mit dem Rechner in einen Topf werfen. Diese Informationstheorie, die hat so religiöse Spuren. Einerseits, weil sie glaubt, die letzte Begründung gefunden zu haben. Also wenn man sagt, am Anfang war die Information, und wenn man sagt, wir können im Prinzip alles, auch Materie, in Informationszirkulation zerlegen und dann letztlich steuern, dann hat man sowas wie eine Letztbegründung gefunden. Und Letztbegründungen sind klassischerweise das Geschäft der Religion. Also Religionen sind diejenigen gewesen, die kulturgeschichtlich gesagt haben, okay, das ist der Anfang der ganzen Veranstaltung und da ist das Ende. Und da gibt es eine wissenschaftliche Theorie oder eine Techniktheorie, die die gleiche Behauptung aufstellt und damit also religiöse Konturen hat.
Und vor allem die auch, das haben Sie jetzt schon angedeutet, aber dass der Glauben an die Digitalisierung, an die Daten und so weiter auch möglicherweise befreit von der Suche nach dem Sinn des Lebens. Das ist ja auch dieses Religiöse, das Sie auch aufwerfen in einem größeren Exkurs zu der Antwort eben, wenn man alles berechnen könnte, dann ist es nicht nur irgendwie eine Technikgeilheit, Entschuldigung für dieses Wort, sondern eben auch der Versuch zu sagen, dann macht das Leben Sinn. Wir können es berechnen, wir können wissen, wann wir irgendwo hinkommen. Also diese Suche nach Technikgläubigkeit, die einfach Sinn des Lebens stiftet, die betonen Sie auch in dem Buch, beziehungsweise leiten Sie her.
Ja, also die totale Berechenbarkeit der Welt, das ist ja auch an vielen anderen Veranstaltungen, die hier schon stattgefunden haben, immer mal Thema gewesen, ist ein Kritikpunkt, den man formulieren muss. Das sieht man an ganz vielen Stellen, dass wir sozusagen mit der Idee der Informationstheorie und der Berechenbarkeit über sozusagen Informationszirkulationsströme auch glauben, die Zukunft berechnen zu können. Das ist recht konkret, so bei Vorhersagen der Polizeiarbeit gibt es das sehr häufig, auch bei Auch in Krankenhäusern spielt das mittlerweile eine große Rolle, dass man sozusagen die Zukunft des Patienten berechnen kann, wenn man nur genug Daten hat. All da überhebt sich die Informationstheorie ziemlich deutlich, weil sie die Kontingenz der Zukunft, das Unsichere des Zukünftigen auszuhebeln glaubt. Das macht das Leben eigentlich sehr unattraktiv, würde ich sagen. Und ja, die Sinnsuche ergibt sich dann nicht mehr, weil eigentlich alles schon über eine Kalkulier- und Rechenbarkeit abgebildet sein dürfte.
Und das macht es unattraktiv, und später im Buch formulieren Sie es auch mal ganz schön, weil versucht wird, damit aus dem Vielleicht zu streichen. Mhm. Also so kann man es, glaube ich, semantisch ganz gut erklären, gar nicht mehr sagen zu müssen, vielleicht geht es auch anders aus und das Vielleicht und das Bestimmt, vielleicht können Sie es noch ein bisschen schöner ausführen, wäre damit natürlich durchgestrichen, wenn wir beschließen würden oder feststellen würden, es ist berechenbar, unser Leben.
Also es gibt von der ganzen Informationstheorie noch so einen Link zu der ganzen Wahrscheinlichkeitsberechnung. Das hängt ganz eng zusammen, weil die Wahrscheinlichkeitsberechnung mit Informationsströmen arbeitet, mit Algorithmen, mit Computern, die immer leistungsfähiger werden. Das wäre auch albern, das zu leugnen. Die können sehr viel, ne? Das ist gar nicht abzustreiten. Aber mit der Berechnung, mit diesen permanenten Berechnungsideen von Krankheit, von Kriminalität, von allen möglichen Dingen, von Beziehungen, also von sozusagen Liebesbeziehungen, die über Algorithmen nicht gesteuert, aber zumindest eingepreist werden sollen, wird eine Zukunft ausgehebelt, das Vielleicht wird ausgehebelt und eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, die man errechnen kann, übernimmt sozusagen diese Position des Vielleicht. Es geht nicht mehr darum, was vielleicht sein könnte, sondern es geht darum, was sehr wahrscheinlich sein wird. Nur dummerweise ist es halt, jeder kennt das vom Wetterbericht, das mit dem Wahrscheinlich ist nie so ganz sicher. Wenn dann da steht 80% Regenwahrscheinlichkeit, heißt das nicht, dass es zwangsläufig regnet. Aber die Informationstheorie und der Glaube an diesen ganzen Zusammenhang lässt uns vermuten, dass die Wahrscheinlichkeit auch die Wirklichkeit wird. Und dann gibt es Rückbeziehungen, das kennt man von den Börsen sehr gut. Ne? Wenn man sozusagen eine bestimmte Berechnung vornimmt und eine bestimmte Wahrscheinlichkeit errechnet hat, die den Effekt, dass sie den gegenwärtigen Zustand ändert. Also beim Wetterbericht, Sie nehmen eine Regenjacke mit, wenn da steht 80% Regenwahrscheinlichkeit. An den Börsen hat das relativ heftige Auswirkungen, wenn eine bestimmte Berechnung dazu führt, dass Kurse abstürzen. Ob es denn dann wirklich so gekommen wäre, weiß dann keiner mehr, weil im Jetzt und Hier die Berechnung des Zukünftigen schon eine Änderung des aktuellen Zustands ausgelöst hat.
Mhm. Diese große Frage, die Sie natürlich daran anschließt und die Sie dann auch im weiteren Teil des Buches behandeln, kann man also überlegen, ob nicht nur Börsenkurse vorhersehbar sind, wenn man ganz viele algorithmische Faktoren zusammenmischt, sondern kann man feststellen, dass ein Gehirn einen Prozess veranstaltet, wie ihn auch eine Maschine kann, beziehungsweise umgekehrt. Das ist die Frage, die an ganz vielen Stellen auftaucht. Ist es so spoilermäßig, wenn wir jetzt vorausschicken, zu welchem Ergebnis Sie kommen? Ja, nein, vielleicht.
Ist ja kein Fantasy-Roman, der die Pointe nicht verraten darf.
Ja, okay. Also die Frage. Wirklich steht zu befürchten, dass künstliche Intelligenz dem Menschen so nahe kommt, dass man sich darüber sorgen muss, dass man sagen kann, das ist gleichwertig?
Ja, also unterm Strich kann ich die Frage nicht beantworten, das wird die Zukunft zeigen. Ich nehme aber stark an, dass das nicht passieren wird. Das hat verschiedene Hintergründe. Einerseits gibt es schon seit den späten 40er Jahren die Vermutung, dass in 5 bis 10 Jahren die künstliche Intelligenz so gut sein wird, dass sie selbstständig lernt und dem Menschen sehr ähnlich wird. Seither gibt es wie so eine Parosieverzögerung. Also permanent ist es in 5 bis 10 Jahren wird es soweit sein. Wir erleben das dieser Tage wieder. Die Maschinen sind besser geworden und die Speicherkapazitäten sind grandios. Und dennoch heißt es jedes Mal in 5 bis 10 Jahren. Also das ist so eine historische Beobachtung, die einen schon zweifeln lässt, ob das tatsächlich eintreten muss. Der andere Aspekt ist, dass Maschinen, also Algorithmen letztlich Daten prozessieren. Wir kriegen einen Input, verrechnen den und geben einen Output wieder raus. Das Menschliche ist meines Erachtens doch einiges komplizierter. Und wir sind jetzt aktuell, habe ich die Vermutung, eher dabei, uns immer wieder Bilder von uns selbst und Bilder vom menschlichen Denken zu machen, die das Denken dem Prozessieren annähern. Also wir sind, glaube ich, nicht unbedingt dabei, die Maschinen auf die Höhe des menschlichen Denkens und Seins zu heben, was öffentlich ganz gerne mal angenommen wird, sondern eher umgekehrt sind wir dabei, das menschliche Denken immer näher an prozessierende Maschinen heranzudenken, sozusagen, heranzurechnen, wenn man so will, indem wir uns selbst als Rechenapparaturen verstehen. Also es gibt ganz viele Metaphernbestände, die das so immer wieder wiedergeben. Also die Pausentaste liest man dann und wir müssen aufräumen in unserem Gehirn, wir müssen den Arbeitsspeicher freikriegen. Also so die Selbstbeschreibung des Menschen und seines Denkens liegt ganz oft ganz nah bei Rechnern. Ja, das ist so eine Art Wissenskontur der Gegenwart. Ich befürchte allerdings nicht, dass die Maschinen demnächst menschlich werden, weil ich glaube, dass sie nie verstehen werden, was Humor sein soll.
werden wir dann maschinell? Das ist jetzt eine doofe Frage.
In der Konsequenz natürlich nicht. Das sind immer so, es gibt so eine Wissensgeschichte, so Konjunkturen, ne? Also bestimmte Themen, die gerade relevant sind, bestimmte Vorstellungen davon, wie das Denken sich selbst versteht. Und gegenwärtig ist es sehr stark geprägt von informationstheoretischen Konturen und von Abbildern, die aus der Rechnerwelt kommen, weil die halt eine Menge können. Man braucht es ja gar nicht leugnen.
Sie steigen in das Buch ein mit einem Beispiel der Geschichte von Martha, deren Freund Ash ums Leben kommt. Und der wird quasi versucht, den am Leben zu erhalten, weil natürlich die ganze Welt ist voll von Daten von ihm, von Nachrichten, es gibt seine Stimme. Mhm. Und kann man quasi seine Existenz nachbauen? Vielleicht erzählen Sie es weiter. Was ist die große Frage, die dahinter steht, und wie geht's aus? Mhm.
Das ist eine Folge einer spektakulär guten Serie, Black Mirror, die wird vielen bekannt sein. Da gibt es eine Folge, in der eine Figur stirbt und die Frau oder Freundin der Figur baut ihn dann digital nach. Zunächst erstmal mit Social-Media-Daten, mit Stimmdaten, also erst nur textbasiert, dann über Stimme. Da werden also ganz viele Daten von ihm eingespeist. Und eine KI, wenn man das so nennen will, reproduziert diese Figur, macht das auch ziemlich gut, gerade auf Textbasis, dann später auch auf der Stimmbasis. Das funktioniert alles noch relativ wunderbar. Am Ende der Serie gibt es dann tatsächlich eine physische Reproduktion. Also es gibt sozusagen eine Art Roboter oder Cyborg. Cyborg ist der falsche Begriff, da muss man genau sein. Der wie Ash aussieht, der wie Ash spricht. Ash heißt die Figur. Das Spannende ist aber, dass am Ende sich herausstellt, dass diese Kunstmensch, der fast ein vollständiger Mensch ist, aber keine eigene Rationalität hat, keine Eigenlogik hat. Er macht immer nur das, was ihm gesagt wird. Er verhält sich die ganze Zeit so, dass es seiner Freundin passt, was wiederum seiner Freundin nicht passt, ja, was sozusagen so einen Widerspruch auslöst. Und daran sieht man ganz gut, dass die Maschinen, egal wie schlau und gut sie sein können, keine Eigenlogik hervorrufen, weil sie keine eigenen Sinnkonzepte entwerfen, sondern weil sie nur auf einer Ebene der Syntax, um es theoretisch zu sagen, Daten verarbeiten. Denen fehlt sozusagen die Frage danach, was das Ganze eigentlich soll. Warum machen wir das hier eigentlich?
Aber wenn man auch als Laie darauf schaut, auf diese Erkenntnis, dass natürlich irgendwie diese menschlichen Züge doch nicht so reproduzierbar oder nachstellbar sind, auch irgendwie, Sie schreiben auch an einer Stelle, zum Beispiel kann künstliche Intelligenz ungefähr gar nicht witzig sein. Es kann gar nicht möglich sein, es so zu befüllen, dass da diese wirklich eigens urmenschlichen Wesenszüge überhaupt vorkommen. Das finde ich gar nicht so verwunderlich. Also ich jetzt, wie gesagt, ohne mich mit der gesamten Historie befasst zu haben, warum ist es trotzdem so ein großes Ding, also immer wieder die Frage zu stellen, kann die KI Menschen ähnlich werden, obwohl man sich eigentlich so ein bisschen mit ein bisschen Menschenverstand tatsächlich vorstellen kann, es wird immer Dinge, genau die ganze Emotion, künstliche Intelligenz kann nicht, hat keinen Tastsinn, es werden ganz viele Sachen, können gar nicht nachgestellt oder entwickelt werden?
Reproduziert werden, genau.
Trotzdem aber wird die Frage immer so gestellt, weil das nicht abschließend ist, was ich jetzt hier alles aufgeführt habe, von dem ich glaube, das geht doch sowieso nicht.
Ja, also warum das gerade so ein heißes Thema ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir leben so ein bisschen in unklaren Zeiten. Keiner weiß so genau, wo es hingeht. Also Gramsci hat das mal die Zeit der Monster genannt. Das ist sozusagen, die eine Hegemonie stirbt, die neue kann nicht geboren werden. Das ist gerade so eine allgemeine Sinnsuche, die man beobachten kann. Und die Digitalisierung füllt so ein bisschen eine Lücke, habe ich den Eindruck. Und zwar in zwei Richtungen. Einerseits als Utopie, also die Digitalisierung wird uns retten. In ein paar Jahren werden wir alle nicht mehr arbeiten müssen. Wir sind auch so schlau, uns selbst zu reproduzieren. Das lugt auch so ein bisschen das endlose Leben durch mit dem Upload. Sie kennen das vielleicht, diese alten Gedankenspiele eines Uploads des Gehirns, was die Leiblichkeit und Vergänglichkeit des Menschen überwinden würde. Da gibt es also utopische Fantasien, wie die nächsten Jahre aussehen können. Auf der anderen Seite gibt es aber dystopische Fantasien genauso. Also die Maschinen werden uns unterjochen, wir sind alle Algorithmen gesteuert. Heute schon in den Echokammern und Filterblasen kann man das schon beobachten. Also die Maschinen werden zunehmend, auch im Sinne der Überwachung, übermächtig, und das wird für uns das Ende bedeuten. Ich würde vermuten, dass beides so konkret nicht eintreffen wird. Also das sind beides sozusagen Fantasien, die auf einer ähnlichen Annahme beruhen. Die Annahme ist, dass wir letztlich maschinengleich sind oder Maschinen den Menschen sehr ähnlich sind. Diese Annahme braucht es, egal ob ich das Ding am Ende utopisch oder dystopisch wende. Sehr wahrscheinlich wird beides nicht eintreffen, weil die Dinge doch komplizierter sind und weil der Unterschied zwischen Mensch und Maschine viel größer ist, als wir vielleicht annehmen.
An welchen Stellen aber finden denn diese menschengleichen Entwicklungen trotzdem statt? Also kann man auf sowas gucken wie hier Predictive Policing, also das Versuchen vorauszusehen, wann Verbrechen begangen werden, welche Personen Gefährder sein könnten. das geht ja in die Richtung tatsächlich das, was man sonst irgendwie mit Sachverstand und Analyse und so weiter machen würde, dass das tatsächlich über Algorithmen funktioniert und damit natürlich über eine KI.
Ja, also wir geben mittlerweile zunehmend Dinge an Maschinen ab. Das ist ja nicht nur schlecht. Ja, auch da will ich nicht den Eindruck hinterlassen, ich sei so ein Technikpessimist oder hätte so Angst vor Rechnern. Ganz im Gegenteil, das ist gar nicht der Punkt. Aber bei dieser vorhersagenden Polizeiarbeit wird die Sache tatsächlich, kriminell, hätte ich fast gesagt. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist. In den USA ist das das ganz große Ding. In Deutschland hält das auch Einzug. Die neuen Polizeigesetze arbeiten sehr stark damit. Da geht es darum, dass die Polizei ganz große Datenmengen sammelt, die in einen Algorithmus einspeist. Und der Algorithmus spuckt am Ende aus, wo und wann die nächste Straftat stattfinden wird, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Zum einen wissen die Kriminalbeamten dann nicht mehr genau, was die Maschine gemacht hat. Der Algorithmus arbeitet im Verborgenen, das ist die buchstäbliche Blackbox. Man verlässt sich trotzdem auf den Output. Und ganz bildlich gesprochen, man fährt dann dahin, wo die Maschine errechnet hat, dass eine Straftat stattfinden wird. Das hat jetzt mehrere Nachteile, weil in beiden Fällen, egal ob die Berechnung stimmt oder nicht, wird die Polizei glauben, dass es stimmt. Wenn sie hinfährt und eine Straftat unterbindet, wird sie sagen, der Algorithmus hatte recht. Wenn sie dorthin fährt und es findet keine Straftat statt, kann ich immer noch sagen, es hat keine stattgefunden, weil ich dahin gefahren bin. Das heißt, der Algorithmus wird immer recht haben. Das sind einige Unklarheiten im Spiel. Unter anderem der Glaube daran, dass die Datensätze, die die Polizei an diesen Stellen verarbeiten kann, neutral und objektiv sind. Was eine unbedingte Voraussetzung wäre, damit die Berechnungen eine Chance haben, irgendwie realistisch zu sein. Jetzt weiß man aus der Polizeiforschung sehr genau, dass die amerikanischen Beispiele, dass da zum Beispiel ein rassistischer Bias ganz stark vertreten ist in den Daten. Also dass Schwarze viel häufiger Opfer von Polizei übergriffen werden oder dass die Polizei in ihren sogenannten Hotspots viel stärker unterwegs ist und deswegen Schwarze viel mehr aufgreift, was dazu führt, dass die Datensätze viel häufiger schwarze Viertel im Fokus haben, was dann wiederum in sich selbst verstärkenden Prozess auslöst, weil die Polizei aufgrund der Datensätze wieder dahin fährt, was wiederum Daten generiert. So, ist also ein ganz komischer Kreislauf.
Aber würde da nicht jemand, der Ihnen widersprechen wollen würde, sagen, sind wieder die Anfänge, ist ja alles noch ganz neu. Natürlich werden genau diese Dinge, die da jetzt passieren, nicht weiter so passieren, weil noch viel mehr menschliche Intelligenz in die künstliche Intelligenz gesteckt wird und das sich anders weiterentwickeln wird?
Ja, also so ganz neu ist das alles schon nicht mehr. Das wird auch schon viele Jahre.
Das ist ein bisschen neulandmäßig, das stimmt. Aber zumindest ist es noch nicht hunderte von Jahren alt.
Genau. Aber ich glaube, dass das Zeitargument nicht ganz hilft, weil eben systematische Denkfehler drin stecken. Ja, einerseits steckt der Denkfehler drin, dass die Daten irgendwann clean sein könnten, was heißen würde, dass Polizeiarbeit gar nicht mehr von Macht und Politik beeinflusst wäre. Das ist naiv. Und das andere ist, dass ein ganz klassischer Rechtsgrundsatz ja ausgehebelt wird, weil ich zunehmend Leute schon festnehmen kann und festnehmen werde, bevor sie etwas getan haben. Das ist ganz konkret, in der deutschen Politik kennt man das auch. Man unterscheidet hier kaum noch zwischen Gefährder und Täter. Also es gibt eine sogenannte polizeiliche Gefährderansprache. Das sind Leute, die erstmal noch gar nichts gemacht haben müssen. Der Hintergrund ist nur, dass die Polizei meint, aufgrund bestimmter Daten eine Person als Gefährder einstufen zu können. Und mittlerweile, auch die Presse hat da manchmal schon daneben gelangt, kann man kaum noch unterscheiden zwischen Gefährder und Täter, was einer klassischen Rechtstheorie widerspricht, wo ich erstmal etwas gemacht haben muss, um dafür verurteilt werden zu können. Vorbeugegewahrsam, das Bayerische Polizeigesetz ist ein sehr gutes Beispiel für eine verfehlte informationstheoretisch durchdachte Kriminalitätspolitik.
Können wir einen kurzen, total tagesaktuellen Ausflug machen zu den Upload-Filtern, wenn sie so entwickelt werden sollten, behauptet wird, die könnten dann zum Beispiel unterscheiden, irgendwie was hochgeladen wird und ob da rechte Material, was jemand anderem quasi gehört, drinsteckt, um das dann irgendwie nicht hochladbar zu machen. Ich hoffe, ich habe das jetzt so erklärt, dass es irgendwie verständlich ist, aber auf jeden Fall bedeutet es natürlich auch, das funktioniert selber. Die Kritik dagegen ist, weiß ich nicht, satirische Sachen oder Dinge, wo Dinge kommentiert werden, nur die sind nicht erkennbar und damit geht die ganze Meme-Kultur und überhaupt einfach ein ganz wichtiger Teil der freien Internetkultur verloren. Dahinter würde aber auch eine künstliche Intelligenz stecken. Genau. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich habe mich mit dem Thema ganz unzureichend beschäftigt. Da redet ein bisschen der Blinde von der Farbe gerade, aber meine Vermutung ist durchaus, dass dahinter eine ähnliche Irritation oder ein ähnlicher Denkfehler steckt wie an anderen Stellen, der Glaube daran, dass die Upload-Filter zwischen einer illegalen Kopie und einer satirischen Weiterverarbeitung unterscheiden können. Das würde aber heißen, dass sie tatsächlich mit einem menschlichen Auge auf die Dinge schauen, weil selbst das menschliche Auge hat manchmal Schwierigkeiten zu erkennen.
Also,
wer den Postillon kennt, genau, und die Kommentare unter dem Postillon, ja, manchmal liest, der merkt, dass Leute Satire nicht erkennen. Ich weiß nicht genau, wie eine Maschine Satire erkennen soll. Und dann wird das ganze Upload-Filtersystem zusammenbrechen. Oder das Netz, eins von beiden. Also ich nehme an, dass das an die gleiche Grenze kommt wie viele andere Dinge, die informationstheoretisch durchdacht sind und mit dieser digitalen Religion zu tun haben, indirekt.
Schöner Satz auch aus Ihrem Buch, die Hoffnung auf den digitalen Durchbruch wirkt wie die altchristliche Naherwartung der Wiederkehr Jesu. Also das ist so, ist das, habe ich jetzt gerade Sie zitiert? War das Ihr Zitat? Oder Sie sind nämlich, dieses ganze Buch, muss man wissen, ist voll von vielen, vielen Zitaten und Verweisen. Das ist so wie so eine Fundgrube für, glaube ich, ganz, ganz viele Meinungen und Perspektiven auf dieses Thema. Aber wenn Sie sagen, hier müsst ihr jetzt mal erstmal keine Sorgen haben, dass, also Sorge ist eh auch schon wieder geframed, keine Ahnung, das ist, würde für Technikpessimisten gelten, aber man muss sich zumindest jetzt gerade nicht als erstes damit beschäftigen, dass künstliche Intelligenz menschengleich wird. Können wir uns dann diesbezüglich entspannen oder was heißt es Ihrer Meinung nach für die Weiterentwicklung von Technik? Also worauf kommt es da an?
Es kommt darauf an, dass man die Frage immer wieder politisch stellt und nicht technisch. Ja, es ist unstrittig, dass die neuen technologischen Möglichkeiten eine unheimliche Kontrollapparatur auslösen können und schon ausgelöst haben. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Also ich will gar nicht jetzt irgendwie sagen, entspannt euch alle. Die Kontrollapparaturen und der Kontrollstaat greift massiv um sich und dagegen muss man politisch auch vorgehen, siehe neue Polizeigesetze. Das ist gar nicht mein Einwand. Der Einwand ist nur, die Technik ist nicht das Problem, sondern die Verwendung der Technik. Und wir sollten weder in diese dystopische Falle laufen, zu sagen, demnächst ist sowieso nichts mehr zu machen, weil die Technik uns komplett kontrolliert. Das stimmt deshalb nicht, weil sie es nicht kann und weil es Menschen sind, die die Technik bedienen müssen, zwangsläufig. Was auch nicht hilft, ist die utopische Leier von demnächst wird das digitale Himmelreich auf uns warten, weil wir nicht mehr arbeiten müssen und weil wir uns reproduzieren können. Das ist auch ein Phantasma, deswegen die Parosieverzögerung, das hat was Religiöses und vor sozusagen, vor dem jüngsten Gericht kommt ja die große Trübsalzeit, in der wir alle dann dahin darben. Also ich würde sozusagen mit Blick auf die Technik und auf die Möglichkeiten der Technik für eine gewisse Entspannung plädieren, nicht was die Verwendung im Kontext von Macht und Überwachung und Kontrolle angeht.
Ich finde es spannend eigentlich zu sehen, weil dieses künstliche Intelligenz-Thema ist ja tatsächlich überall im Moment. Also wenn man aus journalistischer Perspektive guckt, dann gibt es ständig Themen darüber, was kann die KI, nimmt sie uns die Arbeitsplätze weg, natürlich so konkretes Zeug, aber eben auch dieses dystopische, irgendwann wird die selbstlernende Maschine uns überholen. Woher kommt es denn eigentlich? Eigentlich ist es dann sind wir doch wieder bei dieser Metafrage. Das ist ja nicht nur, dass die Dinge entwickelt werden, sondern dass offenbar auch die ganze Zeit da so einen Lebenssinn, wie geht es weiter, Frage dahinter steht. Weil am Ende erklären, was Algorithmen sind und künstliche Intelligenz können, glaube ich, die allerwenigsten, wenn sie sich nicht damit beschäftigen. Aber die schwebt so durch den Raum. Woher kommt das?
Das ist sozusagen die große weltgeschichtliche Frage. Die ist immer sehr schwierig zu beantworten. Ich habe das im Buch auch versucht und habe da ausgeholt. Ich bin zurückgegangen ins 19. Jahrhundert. Da gibt es auch so Euphorien, da gibt es auch so Technikfantasien. Das ist in Verbindung mit der Industrialisierung, ist das damals die Thermodynamik. Man glaubt sozusagen, die Welt verstanden zu haben über energetische Prozesse. Das ist allerdings eine sehr, düstere Perspektive, weil wenn man das zu Ende rechnet, kommt irgendwann der berühmte Heat Death oder der Kältetod raus, weil früher oder später alle energetischen Prozesse bei Null landen würden. Dann bewegt sich nichts mehr. Das ist sozusagen das Ende des Universums, das Ende des Menschen. Das ist sozusagen die Ableitung, die man aus dieser damals physikalischen Theorie zieht, die sich ganz schnell auch auf Gesellschaft abbilden lässt. Also es gibt gerade am Ende des 19. Jahrhunderts eine große dystopische Vorstellung vom Weltuntergang. Das wird dann eingeholt durch den Untergang der Titanic, durch zwei Weltkriege. Da hat man so eine Art negative Sinnsuche. Wir haben jetzt irgendwie eine Antwort gefunden, die ist allerdings nicht erbaulich, die erfreut uns nicht, aber so ist es halt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg beginnen sozusagen die ersten Computer praktisch zu arbeiten und es entwickelt sich eine ganze Theorie dahinter, die sozusagen die Stofflichkeit der Welt austreibt, also die Materie, das Energetische, um stattdessen die Digitalität, das Zirkulieren von nichtstofflichen Zeichen ins Zentrum zu stellen. Und das löst eine Art neue Hoffnung aus. Das ist sozusagen die ganze zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ist durchzogen von so einer computergestützten digitalen Hoffnung, die letztlich wie eine Art Weltrettung daherkommt. Ja? Weil immer die Computer Fortschritte machen, glaubt man, jetzt demnächst wird man die Lösung verstanden haben. Das betrifft sozusagen das Politische, aber es betrifft auch so eine anthropologische Frage, wer sind wir eigentlich? Und jetzt glauben wir gerade aktuell, wir haben uns selbst verstanden, indem wir uns als informationszirkulierende Maschinen verstehen. Da hängt also ein ganzes weltgeschichtliches Szenario dran, das gegenwärtig wieder ziemlich prominent ist. Und ich glaube, die ganze künstliche Intelligenzfrage, die ist ständig geschwängert mit diesen Vorstellungen von ja, der Letztbegründung, ja, wir lösen jetzt endlich alle Probleme.
Kriegen Sie dann jetzt eigentlich mit gewissen Kreisen total Ärger für dieses Buch? Also ist es dann eigentlich auch irgendwie eine Streitschrift, wenn Sie in diese religiös anmutende Situation so reingrätschen und sagen, übrigens, bleibt mal entspannt?
Also, so wichtig bin ich, glaube ich, nicht. Und es gibt unglaublich viele Bücher zur künstlichen Intelligenz. Und der Begriff künstliche Intelligenz, der ist so snappy, der ist so griffig, dass es sehr schwierig ist, dagegen überhaupt irgendwas zu sagen, weil also man spricht quasi mit der Wand letztlich. Also es gibt so viel, es gibt hunderte Bücher, die diesen Begriff schon im Titel haben. Ich glaube, ich habe letztens geschaut, es waren sogar eine vierstellige Zahl an deutschsprachigen Büchern, wo nur künstliche Intelligenz im Titel vorkommt. Da habe ich noch gar nicht nach Inhalten geschaut. Also die Debatte ist zu groß, als dass sich Leute da an mir abarbeiten würden. Dafür bin
wer
ich nicht
weiß,
richtig genug.
Wer weiß, wir fragen noch mal nach demnächst. Dankeschön, Robert Feusel. Am Anfang war die Information. Dankeschön.
Dankeschön.
Hier auf dem blauen Sofa bei Deutschlandfunk Kultur im Internet unter dasblauesofa.zdf.de und dreisat.de/buchmesse geht es gleich weiter mit Radgar Dänemark-Kobber im Gespräch mit Jörg Plath. Viel Spaß dabei. Bleiben Sie gerne noch bei uns.